Reaktionen kommen aus dem Unterbewusstsein.
Verstehen, wie die Psyche tickt, ist der Schlüssel zur Heilung und zum Verstehen jeder chronischen Krankheit, körperlich und geistig. In unserer Gesellschaft begegnen uns viele Krankheiten, die sich in verschiedenen Symptomen äußern. Doch was wir oft nicht wissen, ist, dass diese Krankheiten tiefgreifende Wurzeln haben, die in der frühkindlichen Entwicklung oder eben sogar vor der Geburt liegen. Wenn wir lernen, diese Ursachen zu erkennen, können wir in großem Maße dazu beitragen, chronische Krankheiten zu lindern und sogar zu heilen und somit unser Wohlbefinden anzuregen. Wir können die ursprüngliche Quelle von Krankheit entdecken und verstehen, um schließlich eine Lösung für die teilweise lebenslangen Beschwerden zu finden. Jegliches menschliche Verhalten, unter dem man selbst leidet, kann ursächlich ergründet und damit verändert werden. Meinen eigenen Zugang zu diesem Thema fand ich als 19-Jähriger. Ich habe mich schon seit der Kindheit für psychologische Zusammenhänge interessiert und so bemerkte ich eines Tages bei einer Freundin eine schwere Spinnenangst. Ich bot ihr an, diese zu überwinden. Das war für mich das Normalste auf der Welt, denn dass eine Spinnenphobie eine Angst vor Kontrollverlust ist und tatsächlich nichts mit einer Spinne zu tun hat, sondern nur mit dem, woran das Tier unterbewusst erinnert, war mir damals bereits bekannt. Doch bei Antje war die Angst besonders ausgeprägt. Sie geriet bereits beim Anblick eines Bildes von einer Spinne in extremes Unbehagen, das sich zu einer Panik steigern konnte. Diese Angstschübe, von denen Antje sich immer nur sehr langsam erholte, schränkten ihr Leben sehr ein. Von ihren Eltern und Freunden hörte sie immer öfter: »Stell dich nicht so an« oder »Reiß dich doch mal zusammen«, gut gemeinte Ratschläge, die für Antje alles nur noch schlimmer machten. Doch was zunächst übertrieben erschien, hatte eine klare und logische Ursache, denn dieser Trigger rief bei ihr die Emotionen von sexuellen Übergriffen auf, die sie als Teenager mit ihrem 9 Jahre älteren Bruder erlebt hatte. Dieser schaute oft durch Schlüsselloch ihrer Zimmertür und kam immer dann herein und belästigte sie sexuell, wenn sie sich gerade für das Zu-Bett-Gehen entkleidet hatte. Was für mich jedoch neu war und was sich in dem Gespräch herausstellte, war, dass auch das Verhalten des Bruders, so abscheulich es gewesen sein mochte, ein Trigger für eine viel früher zurückliegende Traumatisierung war. Das Verhältnis von Trigger und Symptomen erschien mir noch ein wenig zu unausgeglichen und außerdem war Antje bei den Belästigungen bereits 9 Jahre alt. In dem Alter hat ein Mensch bereits ein ausgeprägtes Zeitempfinden, Verhaltensalternativen und generalisiert schon längst nicht mehr. Egal, was einem Menschen in einem solchen Alter passiert, er weiß, dass das nicht das ganze Leben andauert, sondern nur einen Zeitabschnitt. Also fragte ich weiter, woran sie das Gefühl von vom Bösen beobachtet zu werden, welches unversehens Zugriff ausübt, erinnert. Nach einer Weile des Nachdenkens sagte Antje, das Gefühl kenne sie von ihrer Geburt, genauer der nachgeburtlichen Untersuchung. Klar, viele Babys erleben die kurzzeitige Trennung von der Mutter bei anschließender medizinischer Untersuchung. Diese kann für das Kind schmerzhaft, sicher jedoch sehr unangenehm sein. Babys wurden früher oft kopfüber in die Höhe gehoben und bekamen einen Klaps auf den Po, um den Atemreflex auszulösen. Heutzutage saugt man mit einem Schlauch die Atemwege und Speiseröhre frei. Anstelle dem Baby Ruhe und Sicherheit zu vermitteln, wird es gewaschen, gemessen, gewogen, bekommt ein kaltes Stethoskop auf Brust und Rücken gedrückt und erhält mit einem Stich eine Blutentnahme aus der Kopf- oder Fußvene und gegebenenfalls zusätzlich eine Pockenimpfung in den Arm. Das Absaugen der Bronchien und Lunge mittels eines Tubus erzeugt zwar keine Höhenangst, kann aber bei entsprechender Reizung der Atemwege zu einer späteren Bronchialerkrankung führen, wenn der Trigger dazu auftaucht. Selbstverständlich kann ein Trigger sehr viel stärkere emotionale Eindruckstiefe haben als das ursprüngliche Trauma. Ich habe zur Veranschaulichung einmal eine Regel formuliert, die ich mangels eines besseren Ausdrucks derzeit noch die 100%-Regel nenne. Sie besagt, dass es, damit es zu einem Symptomausbruch kommt, auf einen emotionalen Eindruck der Stärke 10 von 100 einen Trigger geben muss, der 90% Eindruck macht. Und umgekehrt, wenn ein Mensch schwer traumatisiert ist, 90% emotionale Eindruckstiefe, Dann reicht bereits ein kleiner läppischer Trigger von 10% und die Bombe geht hoch, wie wir ja beim fiktiven Hund in der Tüte gesehen haben. Ein kleines Trauma muss stark genug getriggert werden, damit es zu einem Symptomausbruch kommt, und eine lebensbedrohliche Katastrophe braucht nur einen kleinen Wink, um eine starke Reaktion zu erzeugen. Das ist meiner Ansicht nach der Hauptgrund, warum nicht alle Menschen nach einem schrecklichen Erlebnis eine nachhaltige Störung entwickeln und umgekehrt einige Menschen aufgrund von scheinbaren Kleinigkeiten in der Folge große Probleme bekommen. Im Übrigen sind ja Trigger meist nicht sofort vergessen. Sie können sich im Leben aufsummieren und irgendwann ist das Fass voll. Je öfter man seine Ohnmachtsgefühle erlebt, desto notwendiger erscheint einem dann irgendwann ein Schutz davor. Halten wir fest, die Verknüpfung der Ereignisse alleingelassen sein und einem Übergriffigen ausgeliefert sein wäre ein guter Grund für die sehr verbreitete Angst vor Kontrollverlust. Heutzutage, fast 40 Jahre später, würde ich mit Antje im Coaching auch die vorgeburtlichen Erinnerungen durchgehen. Ich bin mir sicher, dass sich ihre Mutter ebenfalls subjektiv dem unvermittelten Zugriff des Bösen ausgeliefert fühlte, zumal der ältere Bruder meiner Bekannten in einer Vergewaltigung gezeugt wurde und dieses Ereignis während der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind sicherlich öfters einmal in Erinnerung gerufen und über Neurotransmitter via Nabelschnur kommuniziert wurde. Damals sagte mir die 17-jährige Antje im Vertrauen, dass sie auch eine Libido-Störung habe, also ihre sexuelle Erregbarkeit so gut wie abgeschaltet sei. Heute, nach all dem, was ich über Ursachen und deren verschiedene Auswirkungen weiß, erscheint mir das absolut nachvollziehbar. Es hat also alles einen Ursprung. Das erklärt, warum eben nicht alle Menschen Angst vor Spinnen, Höhe und Insektenstichen haben und andere wiederum bei solchen Triggern extrem emotional und körperlich reagieren. Es sind die Emotionen aus der Zeit der ursprünglichen Traumatisierung, die aufgrund der Eindruckstiefe reichhaltig neuronal verknüpft wurden. Antje war jedenfalls noch am gleichen Tag in der Lage, sich sowohl Bilder von Spinnen als auch eine reale Spinne in der Garage anzusehen, ohne einen Schauer, geschweige denn einen Schreikrampf zu bekommen. Sie hat den Auslöser von der Ursache emotional entkoppelt. Es ist ihr nun rational bewusst, woran die Spinne sie erinnerte, und das hat mit dem Tier nichts mehr zu tun. Der bewusste Verstand steuert nun mal nicht unseren Körper. Das ist das Besondere daran, wenn man sich Ursachen und Auslöser endlich bewusst gemacht hat. Dann ist ein Trigger zwar immer noch nicht angenehm, aber er erzeugt keine automatische körperliche Reaktion mehr. Ebenfalls in dieser damaligen Zeit bat mich eine weitere Freundin um Hilfe. Sie litt sehr unter Zwangshandlungen. Die 23-jährige Mona konnte damals ihre Wohnung nicht einfach verlassen und gehen. Stets fühlte sie sich gezwungen, immer wieder zurückzukehren und zu kontrollieren, ob wirklich alle Haushaltsgeräte ausgeschaltet waren. Der Leidensdruck war enorm, war sie doch einfach nicht mehr in der Lage, irgendwo rechtzeitig zu erscheinen, weil sie 3 bis 4 Mal zurück in die Wohnung gehen und alle Geräte kontrollieren musste. Im Freundeskreis wurde Mona dafür mal bemitleidet, mal ausgelacht, mal beschimpft, wenn sie dadurch mal wieder den Bus verpasste und jemand sehr lange auf sie warten musste. Sie schämte sich sehr für ihren Tick, wie sie es nannte, und ließ sich dankbar auf meine Hilfestellung ein. Bei der Befragung nach der Ursache in einer leichten Trance sagte sie, sie könne sich plötzlich daran erinnern, wie sie in ihrem Kinderbettchen lag und sah, wie ein Bügeleisen, das auf einem Bügelbrett in ihrem Zimmer stand, die Bügelwäsche in Brand setzte. Die Mutter stürzte herein, geriet in Panik und schrie vor Entsetzen. Dadurch wurde das kleine Mädchen offenbar so schockiert, dass sie fortan einen unbemerkten Feuerausbruch von Haushaltsgeräten für sehr wahrscheinlich hielt. Jahrzehnte nach diesem Ereignis, als die mittlerweile junge Frau ihre eigene Wohnung bezogen hatte und somit die alleinige Verantwortung für die Sicherheit des Hausrates hatte, brach das Muster durch und sie entwickelte einen Kontrollzwang. Diesen lösten wir dadurch auf, dass ich sie in Trance alle möglichen Szenarien, die bei nicht ausgeschalteten Geräten entstehen konnten, gedanklich durchspielen ließ und sie dadurch entscheiden konnte, ob sich zur Vermeidung eines Unfalls mit geringer Wahrscheinlichkeit ein Zwangsverhalten noch lohne. Das emotionale Bewusstsein hat immer die Regie über das Verhalten. Macht man ein emotionales Update auf Basis der Reife und der Möglichkeiten eines Erwachsenen, bleiben die kindlichen Reaktionen aus. Eine spezielle Form der Psychotherapie, die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, versucht einen solchen Vorgang ebenfalls, doch ist er hier meist langwierig und bedarf vieler Wochen Therapie, um zumindest das Symptom zu dämpfen. Man könnte den Entkopplungsprozess verkürzen. Dazu müssten Therapeuten den Zugang zur Emotionalität des Patienten finden, denn durch eine Trance mit hoher emotionaler Eindruckstiefe entstehen weit mehr neuronale Verschaltungen als bei rein rationalen Gesprächen. Das bedeutet, eine Verhaltensänderung kann damit sehr rasch bewirkt werden. Offiziell geht man in der Medizin davon aus, dass solche Zwangshandlungen, wie oben beschrieben, nur mit großem Zeitaufwand behandelt und zumeist nur gelindert, nicht aber geheilt werden können. Bei der medikamentengestützten Therapie können zudem Nebenwirkungen wie Übelkeit, Schlafstörungen, Impotenz oder Selbsttötungsabsichten auftreten. Meiner Ansicht nach könnte der Patient auf solche Prozeduren ganz verzichten, wenn der Therapeut nicht symptomatisch, sondern ursächlich an die Probleme herangehen würde. Der 40-jährige Louis litt seit mehr als 10 Jahren unter starken Schmerzen im rechten Oberschenkelmuskel. Medizinisch therapiert wurde auf Zerrung, Verspannung und Entzündung mit Salben, Spritzen und Massagen. Nichts half. Als er zu mir kam, konnte er mit seinem Bein kaum mehr auftreten. Auf meine Frage, wann das Ganze begann, berichtete er mir von einem Streit mit seiner Freundin vor 11 Jahren. Sie schlug ihm im Zorn mit der Faust auf den Schenkel. Der Schmerz klang ab, doch er kam wieder. Auf meine Bitte hin, die Augen zu schließen und mir zu sagen, wie er sich bei dem Streit fühle, woran im Leben ihn das erinnere und wann im Alltag er ein solches Gefühl erneut verspüre, sagte Louis zögerlich, seine Mutter hätte ihm mit 4 Jahren auf den Oberschenkel geschlagen. Sie sei offenbar überfordert mit dem lärmenden und frechen Kind gewesen und einfach ausgerastet. Mein Klient fühlte sich damals missverstanden und zu Unrecht bestraft. In einer Trance brachte ich all diese Gefühlserinnerungen kontrolliert wieder zum Vorschein. Die gespannte Atmosphäre im Großraumbüro einer Finanzagentur stresste ihn einfach jeden Tag. Zum einen musste mein Klient Dienstleistungen verkaufen, hinter denen er nicht stand, und zum anderen herrschte ein übermäßiger Erfolgsdruck auf der Arbeit. Beides zusammen, Schuldgefühle und Druck, ergab die Mischung, die den Schmerz der Bestrafung lebendig hielt. Als wir das emotional entkoppelt hatten, Druck bleibt Druck, daran ändert auch der Schmerz nichts, verschwand der Schmerz innerhalb von Stunden. Am Abend des Coachings war er kaum noch spürbar. Das, was wir hier durchführen, ist keine Schmerztherapie. Es ist noch nicht einmal überhaupt Therapie, sondern wir zeigen den Menschen die Zusammenhänge zwischen Stress und deren Auswirkungen auf den Körper. Fast überflüssig zu sagen, dass die junge und unreife Mutter schon vor diesem Ereignis dem Jungen das Gefühl gab, er hätte alles falsch gemacht, zumal er ein Zeugungsunfall war und sie und ihr Baby während der Schwangerschaft genau dieses Gefühl, alles falsch gemacht zu haben, begleitete. Der Schlag auf das Bein erzeugte lediglich später eine körperliche Verortung der mütterlichen Traumatisierung.